an der Stelle noch einen Punkt, weil einige gefragt haben und ich habe auch während der Vorlesung noch nichts dazu gesagt. Und zwar, wenn Sie natürlich SSD-Platten anschauen, dann ist natürlich schon so, dass also die Suchzeit und die Rotationszeit in dem Sinne dann wegfallen würden, sondern klar, Sie haben dann nur die entsprechende Dauer der Datenübertragung. Der Punkt ist aber natürlich folgender, wenn man beispielsweise also die Kosten pro Byte anschaut, dass natürlich SSD-Platten extrem mit regulären Festplatten natürlich sehr, sehr teuer sind und deshalb SSD-Platten natürlich in einem kleineren Bereich eingesetzt werden. Dagegen die regulären Festplatten, wenn Sie dran denken, an die Dateiserver, die mit großen Mengen an Platten zu tun haben und dementsprechend natürlich auch eine ganze Menge von parallelen Requests von verschiedenen Personen natürlich und verschiedenen Rechnern haben und wo es natürlich dann schon Sinn macht, sich zu überlegen, was mache ich da für ein Scheduling. Dagegen, wenn man sich das lokal anschaut und Sie haben einen Rechner oder einen PC oder einen Laptop mit SSD-Platten, erstens mal ist sicherlich so, die Anzahl der parallelen Requests ist relativ überschaubar, weil das Ganze aus Ihrer eigenen Umgebung kommt. Sie haben zwar einige parallele Applikationen laufen, aber das ist verglichen mit jetzt hat einen großen File-Server, der unter Umständen eine ganze Menge an Rechnern, Personen unterstützt, natürlich relativ klein. Und gerade solche Verfahren spielen natürlich eine wichtige Rolle, beispielsweise bei den großen File-Server-Farmen, wo auf der anderen Seite eine Menge von Requests sind, auf der anderen Seite, wo sie noch die typischen Platten haben, weil sie ja versuchen, mit möglichst wenig Kosten pro Byte auszukommen. Und wenn Sie also die Kosten pro Byte anschauen, bei regulären Platten liegt es also unter $1, wenn Sie dagegen, also unter 10 Cent, also genau weiß ich es jetzt nicht, und bei dem anderen, da reden wir also von doch einiges über $1 pro Byte, was Sie da zahlen. Und wenn Sie natürlich dann relativ viele haben, dann geht das Ganze dann schon ins Geld. Das nächste, wo wir ja kurz das angesprochen haben mit Multimedia-Systemen, das ist ja auch so ein wichtiger Bereich. Und da gibt es ja einmal natürlich hier entsprechend Audio- und Videoclips, Audio mit MP3, wie es ja jeder kennt, dann MPEG, diesen Moving Picture Expert Group Standard und das Ganze geht ja schon zurück auf Ende der 80er Jahre, als MPEG 1 rauskam. Also da gab es ja eins, das relativ früh schon rauskam und wo es um eine Kompression ging, dass Sie also beispielsweise in bestimmten Intervallen immer ein Vollbild übertragen und dann haben Sie 10 oder 20 oder 100 Bilder, wo Sie immer nur die Differenzen übertragen und dann haben Sie wieder ein Vollbild. Das heißt also, wo Sie schon relativ viel an Kompression haben. Dann gab es ja MPEG 2, das irgendwann später kam, in den 90er Jahren, wo es also hauptsächlich um Video und Audio ging und zwar mit Fernsehqualität. Und dann kam ja MPEG 4 und so weiter, was entsprechend war bei MPEG 4, wo Sie variable Längenkodierung auch mit drin haben. Die Sachen hier habe ich ja schon angesprochen mit Live-Webcasts, wo Sie einen Live-Webstream haben, ob das jetzt Fußball-WM oder EM oder Olympische Spiele sind oder sonstige Sachen. die da live wirklich übers Netz übertragen werden. Und dann die Empfangsgeräte. Früher waren es halt wirklich nur Desktop-PCs, dann kamen Laptops und jetzt natürlich auch mobile Endgeräte halt wie Smartphones, die schon entsprechend dafür ausgestattet sind, und wo natürlich das schon auch vom Netz abhängt, wie ihre Netzverbindung ist, damit sie die entsprechenden Mengen an Daten bekommen. Wir können ein paar Themen mal kurz ansprechen hier für Multimedia-Systeme. Und da ist sicherlich so, dass Sie zwar die Sachen natürlich in einem normalen Dateisystem speichern können, solange Ihr Dateisystem entsprechend große Dateien natürlich zulässt und Sie da nicht an Obergrenzen stoßen. Auf der anderen Seite spielt es sicherlich eine wichtige Rolle, dass also die Auslieferung natürlich unter bestimmten Zeitbedingungen stattfindet. Und zwar, dass wenn man sich Videodaten anschaut, das sind halt immer so Framerates zwischen 24 und 30 Frames pro Sekunde. Und Zielsetzung ist natürlich so, dass das halt fürs menschliche Auge halt gleichmäßig und normal aussieht. Die Bewegungsabläufe, das kann nicht so langsam, sonst wirkt es abgehackt. Oder wenn es zu schnell kommt, dann ist natürlich schon so, dass das so nach Fast Forward ausschaut. Sondern es muss irgendwie gleich aussehen. Audio, da ist es so, dass das Gehör an sich noch sehr viel sensibler ist als wie das Auge, wenn hier irgendwas nicht stimmt mit der Auslieferung, wenn das entweder zu schnell oder zu langsam ist. Sie haben so unterschiedliche Arten von der Auslieferung, die hier ein lokales, die hier entsprechend unterschieden werden können. Das eine, Sie können hier lokales Playback, das heißt also herunterladen und speichern auf lokaler Disk. Und dann wird das Ganze abgespielt. Und dementsprechend ist natürlich schon so, dass die Daten komplett vorhanden sind und Sie haben also keine Übertragungsverzögerung mehr, weil das Ganze halt schon lokal vor Ort ist. Bei dem Streaming ist es so, da kann man hier sehr unterschiedliche Umgebung oder sehr unterschiedliche Kategorien unterscheiden. Das progressive Download, das ist das, was Sie typischerweise auch in Webumgebungen und in Browsern finden. Und zwar das Abspielen beginnt während dem Download. Also hier Abspielen beginnt während Download. Und da ist es typischerweise so, dass die Daten natürlich bei Ihnen auf der Festplatte gespeichert werden und dementsprechend, wenn ein bestimmter Prozentsatz da ist, dann beginnt er halt die entsprechenden Präsentationen zu machen. Problem ist dann immer so, wenn das Abspielen schneller geht als wie das Nachladen, dass er dann irgendwann am Ende halt ankommt, wie weit er schon ist, und dann hört er halt wieder auf. Und das ist typischerweise, was Sie ja in Browserumgebungen ja häufig finden. Dann hier das Real-Time-Streaming. Da ist es so, da gibt es hier entweder Live-Streaming. Typischerweise wird hier nicht auf der Festplatte was gespeichert, sondern höchstens gepuffert. Also hier höchstens puffern von Daten und dementsprechend ist so, dass Sie auch natürlich, wenn es ein Livestream ist, können Sie ja kein Fast Forward machen, weil sie können nicht nach vorne springen, weil der Event ja noch gar nicht stattgefunden hat. Und außer das Ganze wird dann auch noch parallel auf der Festplatte gespeichert, also was nicht notwendigerweise immer der Fall ist, dann können sie auch nicht zurückspielen, außer wenn sie speichern, dann können sie natürlich zurückspielen. Das andere On-Demand-Streaming, das sind diese Videoserver. Und das Interessante war ja so, diese Videoserver, die waren ja schon im Gespräch auch Mitte der 90er Jahre, wo es also darum ging, damals waren es ja noch die Videotapes, dann später kamen ja die DVDs und wo es also wirklich darum ging, die entsprechenden Shops verschwinden und die gibt es nicht mehr. Und das war aber dann so in den 90er Jahren, wenn man das verfolgt hat, das konnte sich in den 90er Jahren bei Weitem nicht so durchsetzen, wie man sich das Ganze hier vorgestellt hat. Und erst so in den 2000er, Ende von den 2000er Jahren waren dann doch so, dass die Übertragungsraten übers Netzwerk so dann waren, dass sie entsprechend auch lokal mit hoher Qualität entsprechend die Daten halt sich anschauen konnten. Und gerade also jetzt die nächsten Punkte, die beziehen sich natürlich auf solche Videoserver-Umgebungen. Und jetzt hat für Abspielen, gut, das sind so die bekanntesten Real Player, QuickTime oder Windows Media Player, das sind die, die sie dann auf Client-Umgebungen halt zur Verfügung haben, um Sachen abzuspielen. Zu den Eigenschaften ein paar wenige Punkte. Multimedia-Daten, wie schon gesagt, sind sehr groß. Und gerade, also wenn man sich schon relativ einfache Sachen anschaut, also hier MPEG 1, was ja schon ein sehr alter Standard ist und mit 768 mal, was war das, 576. Und da ist es schon so, dass Sie relativ schnell, also wenn Sie hier einen regulären Film anschauen, dass Sie hier bei 1,5 dann irgendwas Gigabyte, die restlichen weiß ich jetzt nicht mehr, was hinten kommt, aber so in der Größenordnung sind. Und das ist aber jetzt halt ein alter Standard, nichts mit High Quality oder sowas, sondern wenn Sie mit High Quality sich das anschauen, dann sind Sie sehr schnell bei 15, 20, 30 Gigabyte an Information. Punkt ist so, dass die natürlich jetzt halt hier komprimiert übertragen werden, weil, um also hier entsprechend Bandbreite zu sparen. Und das heißt natürlich auch, Sie brauchen in der Client-Umgebung ausreichend die Rechenleistung zum Dekomprimieren der Daten. Das heißt, es geht nicht nur darum, um die Daten anzuzeigen, sondern Sie brauchen auch entsprechende CPU-Zyklen, um das Ganze anzuzeigen und oder zu dekomprimieren. Und dann können Sie natürlich also hier entweder solche Sachen verwenden bei dem Scheduling wie EDF, also diese Earliest Deadline First. Das heißt also, wo man genau weiß, wann kommt der nächste Frame, wann muss der angezeigt werden, wann muss der komplette Frame dekomprimiert sein und dann zur Verfügung stehen. Oder was natürlich gerade bei Videos oft gemacht wird, ist das Rate Monotonic, weil da klar ist so, dass Sie hier dieses RM-Scheduling machen, weil das natürlich immer periodisch auftritt. Und weil Sie müssen ja das für jeden Frame natürlich machen. EDF ist flexibel, wo man natürlich auch sagen kann, okay, ich habe mal spezielle Situationen, da müssen bestimmte Sachen sofort fertig sein, aber ich habe nicht so die periodischen Anforderungen an die Zeitbedingungen für die CPU-Zyklen. Dagegen das hier geht natürlich konkret auf dieses Periodische ein, wie man das halt von Frame-Dekompression hat. Das andere, was auch eine Rolle spielt, ist, wenn Sie jetzt große Videoserver haben, mit dem Disk Scheduling. Weil da ist es typischerweise auch so, Sie haben also hier keine SSD-Platten, sondern Sie haben hier normale Festplatten, wie man das von Magnetfestplatten her kennt. Und da ist so, dass man natürlich sich überlegen muss, wenn man so ein Videoserver-Angebot ja anbietet, bietet man jetzt ein vollkommen freies Abrufen von den Videos an und sagt also hier, es kann jeder potenzielle Nutzer kann kommen, wann er will. Und es kann man natürlich passieren, dass unter Umständen, es kommt einer, dann der andere kommt 2 Minuten oder 1 Minute später, dann kommt einer 5 Minuten später und so weiter, wo also die ganzen Sachen halt sehr stark versetzt sind, aber trotzdem nicht gleichzeitig ablaufen. Oder was man ja typischerweise am Anfang gefunden hat, dass man gesagt hat, na ja, ich kann immer die Videos zu bestimmten Zeiten abrufen und da gab es halt dann immer so Intervalls, wo man dann festgelegt, na ja, hier gibt's zum Zeitpunkt 0, zum Zeitpunkt 15 Minuten, zum Zeitpunkt 30. Das heißt, also man hat immer so bestimmte Slots halt gehabt und dann konnte man immer zu den Zeiten, hat man dann das entsprechende Video bekommen. Das heißt, man musste nicht warten eine 1,5 Stunden oder sowas, bis das Video fertig war, sondern es gab dann immer so kurze Zeitversatz von 0, 15, 30, 45 Minuten und wo man dann sich angenommen hat, naja, so eine gewisse Zeit kann man das Ganze schon verzögern. Oder man geht wirklich so den Weg und erlaubt beliebige Startzeiten. Und dann muss man natürlich hier sich überlegen, wie man das am besten realisiert. Und da hat man natürlich so die Randbedingungen bezüglich der Zeit und der hohen Datenrate. Und was man dann als nächstes angefangen hat, so eine Kombination von dem Scan-Algorithmus und dem EDF. Und zwar auf der einen Seite ordnet man natürlich die entsprechenden Aufträge nach dem Earliest Deadline First. Dann auf der weiteren versucht man natürlich nicht ständig hin und her zu springen auf den Festplatten, sondern den Scan war ja so, dass man auf dem Weg entweder zu einem Ende, dass man versucht, die Aufträge mitzunehmen und dann geht man wieder den anderen Weg zurück und versucht, da alle Aufträge mitzunehmen. Und die also ähnliche Deadlines haben, die versucht man also zusammenzufassen. Das heißt, also man bildet sozusagen Gruppen. Und das würde heißen, hier diese Zeitbereiche, man hätte hier beispielsweise so einen Bereich 100, 0 bis 100, dann so einen Bereich 101 bis 200, dann vielleicht 201 bis 300. Und wenn man das Ganze jetzt sich anschaut an diese Beispiele hier, da hat man einmal so die Sortierung von der Deadline und auf der anderen Seite bei dem Scan natürlich hier bezüglich der Zylinder, die angesprochen werden. Startpunkt, das wäre ja hier an der Stelle, da wird man sich momentan befinden und das wäre so die Bewegung, die man hier natürlich durchführen würde. Und man hat hier zunächst hier die Klasse, das wäre also hier die Klasse 1. Da hat man also genau diese Teile hier, 0. Das heißt also hier, das wäre der Startpunkt. Dann hat man ja hier F, das muss man nachschauen, 78. Und dann hat man noch hier mit der Deadline, wenn man also hier genau diese Kategorien hernimmt, 0 bis 100, hätte man das hier. Weil man würde jetzt nicht, also wichtig ist schon so, nicht das anzunehmen mit dem Scan, gehe ich hier bis ganz hinter, bis ich bis zum Ende bin und dann fange wieder von hinten an nach vorne, sondern wenn hier nichts mehr ist, dann würde ich natürlich hier in diese Richtung gehen. Und der Punkt ist so, ich schaue mir nicht alle Zylinder an, die ich brauche, sondern relevant sind natürlich immer die in einer Gruppe sind, weil das sind die bezüglich dem EDF natürlich als erstes erledigt werden sollen. Das heißt, ich habe hier F und D, dann hätte ich hier sozusagen die Klasse 2, wo ich mir dann hier die alle anschaue, die entsprechend wäre A, das heißt die 150, dann das H, das wäre das 125, das heißt das A, Deadline, aber hier der Zylinder ist hier bei 25, dann hätte ich hier das H, das hat zwar eine frühere Deadline, aber trotzdem ist so, dass ich das natürlich hier vorher mache, also das A vor dem H und dann das G und dann entsprechend, schauen wir mal, ob das E noch mit dabei ist, genau, das wäre auch noch mit das E, das kommt, das würde in der nächsten herkommen, das heißt, das würde bis hierher gehen. Dann käme also hier dann die Klasse 3 und dann hier entsprechend die in der Klasse 4. Das heißt, so auf die Art und Weise versucht man natürlich jetzt die Zugriffe auf der Festplatte zu strukturieren. Einerseits, dass man die entsprechenden Deadlines versucht einzuhalten und auf der anderen Seite natürlich auch schaut, dass es möglichst schnell geht, wenn man mit dem Scan-Algorithmus natürlich in der einen Richtung halt geht und versucht auf die Art und Weise zu vermeiden, dass also mit der Positionierungsgeschwindigkeit relativ viel an Zeit verloren geht. Wenn man zukünftige Festplatten anschaut, die möglicherweise mit einer anderen Technologie funktionieren, dann kann es natürlich schon sein, also gerade diese neuen Scan-Platten, wo SSD ja ein Beispiel dafür ist, aber die möglicherweise dann sehr viel höhere Zugriffsraten haben. Zweitens, wo die Positioniergeschwindigkeit wegfällt. Und da hat man aber dann ganz andere Probleme, nämlich wie kriege ich die ganzen CPU-Zyklen her, wie kriege ich die ganze Bandbreite auf dem Bus her, dass ich die Daten rüberschaufeln kann. Also da verändern sich die Anforderungen bzw. die Schwierigkeiten wieder, wo man entsprechende Lösungen zu finden hat. Und bei SSD, wenn Sie das anschauen, die werden ja typischerweise in Laptop-Umgebungen eingesetzt oder in lokalen Umgebungen. Und da sind natürlich so die Anzahl der Aufträge ja doch relativ überschaubar. Gut, so viel jetzt zu der einen Ausgabe, die wir uns in dem Zusammenhang anschauen wollten. Das eine, was wir noch hier ansprechen wollen im Zusammenhang mit Betriebssystemen, ist so die Sicherheit, wobei man natürlich schon sagen muss, die Hauptsicherheitslehrveranstaltungen, die finden Sie natürlich von der Frau Eckert oder zum Teil auch bei Herrn Pretschner in seinen Lehrveranstaltungen mit sicherer Software. Und Frau Eckert macht ja auch dieses Security Lab oder Hacking Lab, und wo Sie auch so bestimmte Sachen mehr ausprobieren können, wie man unter Umständen jetzt hat oder was so gängige Methoden sind, um irgendwo anders einzubrechen. Und also virtuell im Rechner, nicht jetzt physisch. Und hier wird man also ganz kurz mal so Sachen ansprechen. Die Punkte sind sicherlich die Fragestellungen, sind es jetzt Rechner, die nur von einer Person benutzt wird und man versucht zu vermeiden, dass von außen jemand anders in seinen eigenen Rechner reinkommt, oder sind es Rechner, die möglicherweise von mehreren Personen benutzt werden und wo man dann natürlich schaut, den Zugriff auf das Rechensystem zu kontrollieren, wer darf wann rechnen und wer darf unter Umständen, wenn welche Personen gleichzeitig drauf sind, auch auf die Daten des anderen zugreifen. Was wir uns anschauen, sind speziell natürlich so Schutzmechanismen auf der Betriebssystemebene und nicht jetzt allgemein. Dann, also wie so Zugriffsschutz ausschaut, dann wird man uns hier so Schutzmatrix anschauen, wie sowas aussieht, was dahinter zu sich verbirgt. Und dann gibt es ja zwei unterschiedliche orthogonale Realisierungen. Das eine sind Zugriffskontrolllisten und das andere sind Capability-Listen. Beide erledigen dasselbe, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und da ist es so, dass das eine mehr in einer lokalen Umgebung geeignet ist, das andere vielleicht sehr viel besser in einer verteilten Umgebung. Und dann natürlich noch ein paar Worte zu zum mobilen Code. Die Motivation, die ist jetzt nicht so weit hergebracht, sondern man kann das Ganze einfach so mal der Reihe nach von oben nach unten lesen, jemand davon abhalten, einige unerwünschte Dinge zu tun. Und das ist jetzt relativ allgemein gehalten. Da gibt es natürlich so jemand, das sind Personen, Gruppen von Personen oder auch Softwaresysteme. Und gut, Softwaresysteme tun, wenn sie das tun, natürlich tun das halt immer mit einem gewissen Hintergrund, dass Personen dahinter stehen, die jetzt halt an den Sachen Interessen haben, außer man denkt an die Übernahme der Welt durch eine Menge von Rechnern und sei es Terminator oder auch Orwell oder was auch immer, wo dann die Rechner versuchen, die Weltregierung zu bilden. Dann klar abhalten technische organisatorische Maßnahmen und einige durch unser Vorstellungsvermögen. Das ist natürlich jetzt so die Problematik, wo man also sagen kann, man kann sich ja nicht alles vorstellen, was man alles anstellen kann oder wie man es anstellen kann. Und was natürlich auch bei dem unerwünschten Dinge zu tun ist, könnte man natürlich sagen, jedoch offen für neue, noch unbekannte Bedrohungen. Und das ist halt so, wenn Sie den Weg hier gehen, Vorstellungsvermögen, dass Sie im Grunde genommen sagen, das sind die Sachen, die ich mir vorstellen kann, aber damit endet es ja nicht. Sondern wichtig ist so, wenn Sie ein System aufsetzen, wie flexibel können Sie das gestalten, dass unter Umständen, wenn neue Bedrohungsszenarien auftreten, dass Sie die möglicherweise dann auch mit vom Schutz her einbinden können, unter Umständen mit gewissen Erweiterungen. Und was sind so unerwünschte Dinge? Klar, nicht autorisiert Daten lesen, das heißt, hier geht es um Geheimhaltung und Vertraulichkeit. Und Geheimhaltung ist so, kann man natürlich jetzt in zweierlei Hinsicht sehen. Einerseits die Daten, die Sie speichern oder auch bearbeiten und die irgendwie im Rechner existieren, dass Sie verhindern wollen, dass andere Personen oder Systeme die Daten lesen können und interpretieren können. Aber es kann auch sein, wenn Sie an Kommunikation denken, dass Sie zwar sagen, ja, ich mache alles verschlüsselt und ein Angreifer könnte jetzt die Daten nicht lesen, aber man könnte unter Umständen schon irgendwelche Schlüsse ziehen aus der Tatsache, dass A mit B kommuniziert. Das heißt also, wie kann man unter Umständen auch so die Kommunikation verschleiern, dass die Tatsache, dass A und B mit dass die beiden kommunizieren? Wie können sie verhindern, dass das nach außen hin sichtbar wird? Weil damit kann unter Umständen auch schon ein gewisser Schluss auf irgendwelche Informationen natürlich gezogen werden, ohne dass der oder diejenige die Daten selbst von der Nachricht lesen kann und weil die entsprechend halt verschlüsselt ist. Dann hier die Integrität. Hier geht es darum, dass man also hier Daten verändern kann, dass jemand darauf zugreifen könnte und beispielsweise sagen kann, A hat an B eine Nachricht geschickt, die Nachricht kann ich leicht modifizieren und damit bekommt B was anderes, als was A überhaupt geschrieben hat. Und dementsprechend kann ich natürlich unter Umständen das Verhalten zwischen A und B natürlich verändern. Dann unter falscher Flagge Authentizität. Da ist es so, dass jemand natürlich vorgibt, jemand anders zu sein und dementsprechend auch beispielsweise, wenn Sie unter E-Commerce denken, jemand bestellt unter Ihrem Namen Artikel und lässt dann möglicherweise die Ware dann woanders hinschicken, aber die Rechnung an Sie. Das heißt, gab es ja entsprechend viele Fälle mit eBay, und wo das Ganze unter falscher Flagge dann passiert ist. Oder nicht autorisierte Ressourcen verbrauchen, das heißt, also, ob das jetzt Rechenzeit ist, ob das andere Ressourcen sind, dass jemand die Sachen entsprechend verwendet, die er nicht an sich nicht machen oder nutzen sollte. Und das Ganze ist so, wenn ich mir das hier anschaue und so weiter, schon offen für neue Bedrohungen. Und weil zu einem Zeitpunkt können Sie natürlich nicht alle Möglichkeiten sich vorstellen. Und Unterschiede gibt es natürlich bei den Angriffen zwischen innen und außen. Hier ist so der Angriff von innen. Angreifer ist eingeloggt. Also hier Angreifer ist bereits eingeloggt. Und das ist so, dass im Grunde genommen die meisten Angriffe auch in den Firmen, die passieren oder wo die drastischen Sachen auch passieren, passieren doch über Situationen, wo jemand eingeloggt ist oder im System drin ist. Und da ist so, dass über diese, die bekommen dann Zugriff auf Ressourcen, die sie nicht verbrauchen oder nicht nutzen sollten. Die bekommen dann auch möglicherweise Systemadministratorrechte und können auf die Weise entsprechend Daten abgreifen, die sie nicht abgreifen dürften. Das heißt also, wenn man so ein Management-Informationssystem in einem Unternehmen sich anschaut, da bekommt jemand Zugriff auf spezielle Personalinformation und kann dann möglicherweise noch hergehen und kann sich sein Gehalt ändern und bekommt beim die nächsten Male dann entsprechend auch ein höheres Gehalt oder was man in Banken auch mal hatte, da gab es schon Fälle und zwar es gibt immer diese Bruchteil von Centbeträgen, die aus entweder von Abrundungen, also von Abrundungen übrig bleiben oder auch bei Transfer und so weiter, wo es also so kurze, wirklich um Minimalstbeträge ging und wo jemand dann so als interner Angreifer das abgegriffen hat und natürlich diese Minimalstbeträge auf sein Konto entsprechend überwiesen hat oder transferiert hat und natürlich mit der Masse sind da ganz gewaltige Beträge rausgekommen, die da diejenigen abgegriffen haben. Und es ist natürlich niemand aufgefallen, weil die verschwinden einfach so im Nebel. Und die Angriffsmethoden, die sie halt hier haben, das sind halt so trojanische Pferde, wie sie reinkommen, oder dann auch so Login-Attrappen, wie sie da reinkommen. Oder was auch vielfach früher existiert hat, diese Trapdoors. Und wenn Sie den Film War Games kennen, das ist ja auch ein Film aus den 80er Jahren, da ist es so, dass man ja früher war es ja typisch, dass man bei solchen großen Software-Systemen immer diese Hintertür drin hat, um in das System reinzukommen, wenn mal so das normale Login nicht mehr funktioniert hat. Und wenn er unter Umständen irgendwie das System die Passwörter vergisst. Also es ging nicht darum, dass die Person die Passwörter vergisst, sondern wenn irgendwie mit dem normalen Login, wenn das nicht mehr funktioniert, dass man so eine Hintertür hat. Und das waren diese Trapdoors, die dann mit relativ simplen Passwörtern und speziell für den Programmierer zugeschnittenen Passwörtern ausgestattet waren, wo man dann reinkam. Die Angriff von außen, da gab es natürlich immer früher diese War-Dialer, und wo sie dann reingekommen sind, und natürlich dann auch hier diese Verbreitung von Viren, wie sie dann so in ein entsprechendes System reingekommen sind. Gut, am Anfang gab es natürlich die Floppies, dann gab es später natürlich die Sticks und dann natürlich jetzt eigentlich die ganzen Angriffe, also übers Internet selber. Und das funktioniert ja egal, ob das jetzt halt PC, Laptops sind, sondern zunehmend auch über die entsprechenden Smartphones, wo sie dann da auch reinkommen. Und nur so ein ganz simples mit der Login-Attrappe, das ist natürlich nicht mehr so interessant, aber das war natürlich schon interessant zu Zeiten auch in der Informatikhalle drüben, wo es dann doch mal welche gab und sich überlegt haben, wie können sie Passwörter abgreifen am besten, und außer jetzt jemand über die Schulter schauen, sondern am einfachsten war das so. Man hat ein kleines Benutzerprogramm geschrieben, das relativ trivial war, also nicht sehr schwierig war, hat ein Login-Screen simuliert, ist, wenn man fertig war, hat man einfach sein eigenes Programm geschrieben, hat alles beendet, außer sein dieses Benutzerprogramm, das lief dann am Bildschirm, der nächste kam, tippt seinen Namen rein, sein Passwort, dann das hat man abgegriffen, hat es gespeichert, dann das Programm hat sich jetzt terminiert, auch das ganze Shell-Programm, und am Schluss hat man wieder den normalen Login-Screen von Windows oder Unix gezeigt, und das hat bei Unix genauso funktioniert, und dann hat der Benutzer halt das nochmal eingetippt, weil den Namen hat er gedacht, naja, okay, also das ist natürlich niemand wirklich so aufgefallen, wenn es nicht zu häufig war, weil normal beim Passwort ziehen sie immer nur die Punkte, und da kann es natürlich sehr leicht passieren, ach, war da die Feststelltaste, war die Num-Taste oder war da irgendwas anderes. Also man hat es nochmal getippt und dann ging das normal weiter. Und das hat sich erst dann beendet, als man diese Control-Alt-Del-Sequenz mal da eingeführt hat bei Windows. Und da war es natürlich schon so, dass diese Sequenz, die konnte nicht von einem Benutzerprogramm erfasst werden. Und sondern, also da war es so, bevor man die Eingabe machte, hat man automatisch dann jeglichen anderen Prozesse, jegliche anderen Programme beendet und war immer in dem Login-Screen drin. Und auf diese Weise konnte man verhindern, dass jemand über solche geheimen Programme, die das Passwort und Benutzernamen im Passwort halt abgegriffen hat. Aber das war auch recht üblich in der Infohalle, dass jemand damit das Ganze mal ausprobiert hat und sich so die Passworte von irgendwelchen anderen Leuten besorgt hat. Wobei es gab noch die Situation, die Zeiten in in den 70er Jahren, als ich hier studiert habe, und zwar am LRZ, das war noch in der Innenstadt, und da war es dann wirklich so, wenn sie einen Ausdruck gemacht haben, da wurden nicht nur die Daten ausgedruckt, sondern im Header vom Ausdruck stand dann drüber der Benutzername und dann drunter im Klartext das Passwort. Und das war dann natürlich so, dass man damals als Studenten durfte man ja nicht auf den Großrechnern rechnen, hat man ja keine Berechtigung bekommen, und dann ging man halt immer in den Raum rein, hat sich so mal die Ausdrucke angeschaut, hat sich die Passwörter mitgenommen, hat sich dann auch gemerkt, wer die Personen sind, weil es ging ja darum, dass wir damals als Studenten konnte man nur über Lochkarten rechnen und hat also keinen Online-Zugang bekommen. Und da standen halt eine Menge von Bildschirmen, und da konnten sie natürlich sehr viel schneller ihre Fehler korrigieren. Und so hat man dann immer geschaut, welche Benutzername gehört zu welcher Person, und hat dann so lange im großen Rechnerraum gerechnet. Und wenn man die Person kommen sah, dann hat man sich natürlich schnell mit seinem Account verabschiedet, weil dessen natürlich dann schon aufgefallen wäre, wenn man so eine Meldung zurückbekommt, sie sind schon eingeloggt. Und auf die Weise hat man dann natürlich sehr viel mehr Rechenmöglichkeiten bekommen, als das normal als Student halt üblich war. Das nächste, gut, mit Virus, das ist so, dass Sie klar, Sie haben ein Programm, dessen Code sich an ein anderes Programm halt anhängt oder einfügt. Und was natürlich hier schon was da sicherlich je nach Berechtigung, wenn so ein Virus natürlich Systemberechtigung hat, also Systemadministratorberechtigung hat, kann er natürlich sehr viel mehr anstellen, als wenn er nur die reguläre Benutzerberechtigung hat. Und es kann natürlich schon vom Löschen von Dateien, Senden von Nachrichten, aber natürlich auch wirklich, wenn es Systemberechtigung ist, komplettes Zerstören vom Betriebssystem sein. Und da hat man natürlich jetzt bei dem Virus, hat man auf der einen Seite hier die Reproduktion, und dann auf der anderen Seite die Ausführung. Und das Ganze kann zeitlich entkoppelt sein. Also hier. Und das ist ja immer so die Situation, dass in der Reproduktion, dass sich möglicherweise so ein Virus halt ausbreitet, ohne dass man jetzt viel merkt davon, und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt halt zuschlägt, wie das beispielsweise bei dem Christmas-Virus halt war, der dann genau an Weihnachten halt zugeschlagen hat und vorher sich halt schon über Monate lang ausgebreitet hat, ohne dass da irgendwie die Leute gemerkt haben, dass da irgendwas im Busch ist. Und das heißt also hier, der Virus schläft, und das Ganze schläft, kann sein, bis das Programm ausgeführt wird oder bis ein Zeitpunkt eintritt. Also hier oder bis Zeitpunkt eintritt. Und bei dem Start natürlich hier, das ist einmal die Produktion oder Reproduktion von dem Virus. Auf der anderen Seite können natürlich dann die entsprechenden Funktionen von dem Virus ausgeführt werden, wobei dann natürlich hier hergegangen wird, und es wird zum Teil halt das Programm überschrieben, wie das bei dem ausführbaren Programm ist. Und dementsprechend meint man, man führt ein bestimmtes Programm aus, aber im Endeffekt führen sie dann das Virusprogramm aus, und weil das Programm hier gar nicht mehr in dem Maße existiert. Es gibt so unterschiedliche Kategorien. Das Boot-Sektor-Virus, Makrovirus, ausführbares Programm als Virus. Boot-Sektor-Virus ist ja so, gerade wenn Sie an Windows denken, die vom BIOS, also vom Basic IO-System, das ja dafür verwendet wird, um beispielsweise die Festplatte anzusprechen und dementsprechend das Betriebssystem zu laden. Und dann würde ja die ganze IO und die ganze Interaktion ja über das normale Betriebssystem stattfinden. Aber mit dem BIOS müssen Sie jetzt erst einmal das entsprechende Betriebssystem von der Festplatte reinbringen. Und darum gibt es also hier dieses Basic IO-System, hat jedes System. Wenn Sie Windows haben, ist es so, dass das irgendwie offensichtlicher ist und dass Sie dann auch Zugriff drauf haben und das unter Umständen modifizieren können. Und da ist es ja so, dann gibt es ja diesen Master Boot Record, und auf den greifen Sie ja zu, und da laden Sie ja Informationen da draus. Und jetzt ist natürlich so, wenn der Boot-Sektor-Virus, der sitzt natürlich da drin. Und das heißt natürlich, denn jedes Mal, wenn Sie den Rechner booten, ist so, dass Sie natürlich den Virus automatisch sofort mitkriegen. Und die ursprüngliche Information, die in dem Master Boot Record ist, die steht steht normalerweise irgendwo anders auf der Festplatte. Und das heißt also, wenn Sie hier das BIOS starten, dann führt er oder nutzt also diesen MBR, und damit kriegen Sie den Virus. Der holt Ihnen dann den regulären Master Boot Record und die Informationen daraus, damit der Ablauf halt normal stattfindet. Und es kann natürlich auch sein, wenn Sie in dem BIOS ist, haben Sie ja den Zugriff auch auf Unterbrechungsinformationen und auf die Unterbrechungsvektoren beziehungsweise auch auf die Unterbrechungsbehandlungen. Und da ist es natürlich schon so, dass Sie unter Umständen hergehen können und sagen kann, bei jedem System Call wird automatisch der entsprechende Virus aufgerufen. Und das heißt, das ist vollkommen egal, welche Applikation Sie starten, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, den Virus, der steckt überall im Grunde genommen drin, und bei jedem System Call kann er dann abfragen, und dann ist natürlich so, wenn Sie den System Call aufrufen, dann sind Sie natürlich automatisch bei Sys-Admin-Rechten drin. Und dementsprechend auch können Sie wirklich alles in der Systemumgebung machen. Da fällt mir jetzt gerade ein, ich habe nichts mehr gehört vom Bundestag. Da ist jetzt totale Funkstille, nachdem es ja, das ist ja doch jetzt einige Zeit her, und hat es geheißen, also man muss die ganze Hardware und Software und alles muss man rausschmeißen, muss alles neu machen. Und ich weiß nicht, hat von Ihnen jemals noch mal was gehört? Aber in den Medien, aus den Medien ist es komplett vom Fokus her verschwunden. Also man weiß nichts mehr. Hat auch von Ihnen keiner mehr was gehört? Na gut. Die Makroviren, klar ist so, mit gerade die Windows-Umgebung mit Excel oder Word haben Sie natürlich so die Möglichkeiten mit VBA, also mit Visual Basic, können Sie natürlich auch Programme dranhängen. Die haben typischerweise hier Zugriff auf Systemfunktionen, also hier Zugriff auf Systemfunktionen, und dann hängt es natürlich etwas davon ab, welche Berechtigungen die haben und ob sie beispielsweise halt dann mit Administratorrechten oder mit normalen Nutzerrechten ihre Applikationen natürlich starten und dementsprechend viel oder wenig dürfen sie dann anstellen. Und klar, sie können natürlich dann auch über die Mailer entsprechend Daten verschicken. Und die Ausführfahrerprogramm, da ist so, dass hier der Virus so nach geeigneten Programmen sucht, wo er sich rein installiert, entweder innen drin oder komplett überschreibt und wo dann natürlich so die Frage dann ist mit der Programmlänge. Das heißt also, hier geht es ja darum, dass Sie Binärcode überschreiben und die Programmlänge kann sich natürlich etwas verändern. Und das ist etwas, was man am Anfang immer verwendet hat, um rauszufinden, naja, ist da ein Virus drin oder nicht, wo also die Virendetektoren halt geschaut haben, wie schauen die Größen von den EXEC-Dateien aus, wenn die jetzt differiert haben, dann war das Ganze natürlich schon verdächtig, haben aber natürlich die Angreifer dann auch gemerkt und dementsprechend, sie können ja ihr Programm entsprechend aufblasen und können sagen, das ist jetzt genauso groß wie das andere und dass also hier das nicht mehr von der Länge her entsprechend auch bemerkbar ist. Dann, früher hat man das Ganze über Floppy Disks ausgetauscht. In der Rechnerhalle ist man dann hergegangen, hat überall die ganzen Floppy Disks zugeschraubt. Das heißt, also konnten nichts mehr reinstecken. Oder man hat es komplett ausgebaut. Jetzt geht das Ganze halt so über Attachments von E-Mails. Oder was natürlich auch ist, wie er sich ausbreitet, dass man also hier versucht, über die Adressbücher von ihren Freunden die zu lesen, generiert automatisch E-Mails, hat dann so eine Anrede, als wie wenn das von ihrem Bekannten kommt und das auch dann im Subject Field. Aber wenn man sich die Nachrichten dann anschaut, merkt man also schon, ob das jetzt von ihrem Bekannten oder ihrer Bekannten kommt. Wenn das so total aus einem anderen Stil ist, dann merken sie das ziemlich, ziemlich schnell. Aber die Zielsetzung ist, als wenn jemand eine persönliche E-Mail bekommt. Gut, noch das andere, was man sich anschauen könnte, ist mit dem Pufferüberlauf, weil das halt so ein typischer Angriff ist. Da geht es auch darum, dass sie oft zum Teil noch Sys-Admin-Berechtigungen bekommen. Und das Ganze geht halt auch so, wenn Sie den Programmierung anschauen, dass bei C, sie machen normalerweise keine Überprüfung der Laufzeitgrenzen. Und zwar, wenn sie sowas hier schreiben, so ein Programmstück, dann ist zwar die Codesequenz falsch, also Codesequenz falsch, aber durchs Laufzeitsystem findet keine Überprüfung statt. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, wo Sie hier landen mit dem C12000, ob das okay ist mit einer Speicherzelle oder ob es nicht okay ist. Und wenn es nicht okay ist, dann kriegen Sie ein Segmentation Fault. Es kann aber sein, dass das okay ist, und sie landen irgendwo und können dann was modifizieren. Und dann nimmt das Ganze natürlich seinen Lauf. Und das ist ja so das Wichtige. Jetzt, wenn Sie so Virenhacker anschauen, das ist ja nicht so eine triviale Aufgabe. Das ist ja nicht so, wo man sagt, ja, ich setze mich jetzt mal hin und dann schreibe ich da schnell ein Virus und dann passt es. Sondern da hängt sehr viel Kleinarbeit damit, ist da verbunden und natürlich auch sehr viel ja, Interpretation, wie das Speicherlayout ausschaut. Und zwar Speicherlayout nicht auf der Festplatte, sondern im Hauptspeicher. Wie das Ganze angeordnet ist, wie werden beispielsweise die Daten gespeichert. Und dementsprechend versucht man dann da Sachen zu überschreiben. Und es kann natürlich auch sein, wenn man sowas die 256 hernimmt, das ist ja die Länge typischerweise von einem Pfad für Datei. Weil das ist, wenn Sie so Systeme anschauen, Unix, gut, ich weiß jetzt nicht bei Linux, aber bei Unix war das halt immer so 256, das ist so die Obergrenze, der maximale Pfadlänge. Und das hat man dann immer so auch vereinbart. Und jetzt konnte man natürlich hergehen und könnte ich hier statt einen Namen von einem Pfad für eine Datei, konnte man irgendwie ein x-beliebiges String angeben und der String konnte ein Angreiferprogramm, ein Virus sein, also ein Angreiferprogramm. Und dann hat man im Grunde genommen eigentlich hier sein ganzes Angreiferprogramm in den Speicher reingeladen, hat möglicherweise eine ganze Menge von anderen Daten überschrieben. Und das ist genau das, was man hier versucht zu realisieren. Wenn man das Ganze hier nochmal anschaut, das Ganze passiert auch bei der String Library. Also getString ist so, es gibt keine Möglichkeit, die Anzahl der gelesenen Zeichen anzugeben, sondern hier ist es so, was macht er? Das schaut so aus. Sie lesen hier wirklich Zeichen für Zeichen. Und das Ganze ist ja so hier, kann man also sagen, hier C wird, also hier C wird gespeichert und Pointer P wird inkrementiert. Also hier Pointer P wird inkrementiert. Und dann liest er einfach von der Tastatur oder wo immer her das nächste Zeichen. Und er hört halt auf, wenn er ein End of Line oder ein Ende halt bekommt. Und das Ganze ist natürlich schon so, dass Sie hier, ja, Sie haben keine Maximallänge, wo Sie sagen, okay, ich darf nur maximal 128 Zeichen lesen oder 256, sondern der liest halt immer einfach, bis er das findet. Und dementsprechend können Sie natürlich viel übertragen. Und das ist dasselbe bei String Copy, wenn Sie einen String kopieren von einem Speicherumgebung zu der nächsten. Sie können Speicher vorsehen, wo Sie sagen, ich erwarte jetzt einen Dateipfad mit maximal 256, aber was Sie bekommen, ist sehr viel mehr und überschreiben damit Ihren Speicher. Selbe ist so mit Scan. Das heißt also, hier geht es darum, dass Sie entweder hier liest von, also hier liest von Standard in, also von STD in, dann hier liest er von einer Datei oder hier entsprechend von String, also hier liest von String. Und das Ganze sieht ja dann so aus, wie man das von Printf kennt, also hier scanf. Dann haben Sie hier am Anfang so eine Formatierliste, das heißt also String oder D oder was auch immer. Und dann haben Sie hier die Liste der, also hier Liste der Variablen. Und das Ganze ist natürlich schon so, das ist sehr flexibel, aber es findet keine Überprüfung statt. Und das heißt also, Sie können x-beliebige Sachen da auch relativ lange Sachen in ihre Umgebung reintransportieren. Und das ist genauso, dass das so die Schwachpunkte von Zähheit sind. Einerseits flexibel, aber auf der anderen Seite ist so, dass viele Sachen zur Laufzeit nicht überprüft werden. Also hier Formatierliste. Und wenn man so den angreifbaren Code hier anschaut, dann ist so, Sie haben hier Get, Puffer, haben 4. Wenn Sie hier 1, 2, 3 eingeben, ist es ja okay. Also hier, Sie haben das Programm oder die Prozedur, haben einen lokalen Puffer, dann lesen Sie hier einen String und dann schreiben Sie den auf Standard aus raus. Also hier liest von Standard in, also hier liest std in und hier schreibt std out. Und man muss natürlich dazu sagen, das klingt jetzt so, ah ja, das ist von der Tastatur und das andere ist von der, wo das am Bildschirm rauskommt. Aber der Punkt ist ja so, dass Sie natürlich beim Ablauf von einem Programm, Sie können ja Standard in und Standard aus redefinieren. Das heißt also, das kann natürlich von der lokalen Umgebung kommen, das kann von einer Datei kommen, das kann aber auch vom Netzwerk her kommen, wenn Sie das entsprechend redefinieren. Und die Situation ist natürlich so, dass unter Umständen das nicht mehr so ganz überblickbar ist, wo dann der Angriff hier stattfindet. Und hier, wenn Sie das Programm hier anschauen, Echo, dann, wenn Sie hier das Programm ausführen, 1, 2, 3, klar, wenn Sie 1, 2, 3, 4, 5 angeben, dann sollte er normalerweise den entsprechenden Segmentation Fault liefern. Fehler kann aber auch passieren, dass unter Umständen kein Fehler kommt und ihr überschreibt ihnen Sachen. Und wenn man hier den Teil hier jetzt unten anschaut, ist so, wenn man die Speicherlayout sich anschaut, dann habe ich hier normal den Laufzeitkeller von Main, dann habe ich hier die Variablen von Echo. Das heißt also hier die Laufzeitkeller für Echo. Und dann habe ich hier noch zusätzliche Informationen für den Unterprogrammaufruf. Und ein Teil, der natürlich hier auch drin enthalten ist, ist die Rücksprungadresse, wo er wieder zurückspringt. Und da gibt es noch andere Sachen, aber die lassen wir jetzt mal weg. Und diese Adresse, die können Sie natürlich jetzt verändern. Und damit, wo haben wir das jetzt? Genau, bei dem hier. Da können Sie jetzt hergehen und haben hier beispielsweise dann Ihren Adressraum. Und da ist es jetzt so, Sie springen jetzt hier in Ihre lokale, in Ihre Prozedur rein. Sie haben hier Ihre lokalen Variablen und da kommt das Feld C beispielsweise vor. Und dann steht hier die Rücksprungadresse. Und jetzt kann es Ihnen passieren, Sie lesen natürlich hier Sie lesen hier Variable ein und jetzt überschreiben Sie hier Ihr Feld, weil Sie unter Umständen hier aus den Grenzen hier rauslaufen. Und jetzt halt überschreiben Sie natürlich hier auch diese Rücksprungadresse. Das heißt also, hier kann man sagen, naja, das ist meine Angriffsprozedur oder Angriffsprogramm. Und jetzt, wenn Sie aus der lokalen Prozedur rausspringen, dann würde das bedeuten, Sie führen das hier aus. Das ist so der Jump. Und jetzt könnten Sie natürlich hergehen und sagen, okay, mein Programm liegt jetzt hier Und jetzt springe ich nicht mehr rein in das Hauptprogramm, sondern ich springe hier rein und führe das Ganze aus und bin dann natürlich sozusagen in der Kontrolle von meinem lokalen Programm. Also hier, das ist der Buffer Overflow. Buffer ist die Größe von meinem Feld und ich überschreite meine Feldgrenzen, lese da beispielsweise eine ganze Menge von Daten ein, überschreibe hier auch die entsprechende Rücksprungadresse und komme dann damit kann zu meinem Programm hier springen und führe das dann dementsprechend aus. Und da kommt natürlich auch noch dazu, wenn beispielsweise mit dem Sprung, wenn das beispielsweise irgendwo in der Systembibliothek ist, man hat hier jetzt die Berechtigung geändert, dass man jetzt mit Root-Berechtigung läuft, dann ist so, dass natürlich dieser Angreifer jetzt die Root-Berechtigung hat und die gibt er natürlich nicht her. Normalerweise wäre es ja so, wenn der jetzt Rücksprung macht und macht dann aus der Systembibliothek, würde man wieder ein Set-UID machen und zwar zu der Nutzer-UID. Aber das macht man natürlich hier nicht als Angreifer, sondern behält sich die Root-UID. Und also hier, man bekommt hier dann die lokalen Berechtigungen. Wichtig aber bei der ganzen Sache ist natürlich schon so, dass sich hier sich immer wieder oder dass sich hier das Layout anschauen, wie das Programm im Speicher abgelegt wird. Und deshalb ist ja auch so, Sie schreiben Virenprogramm für Windows-Umgebungen. Sie schreiben ein Virenprogramm für Unix- und Linux-Umgebungen. Sie schreiben ein Virusprogramm für Mac-Umgebungen. Mac war lange Zeit uninteressant. Und zwar einfach deshalb, weil die Verbreitung von Mac-Rechnern relativ überschaubar war und wo man gesagt hat, naja, das lohnt sich jetzt gar nicht so. Und das hat sich aber jetzt geändert. Und dementsprechend ist es natürlich auch ein Ziel von solchen Attacken. Und dementsprechend auch von Interesse. Gut, Gegenmaßnahmen. Was hat man so für Gegenmaßnahmen? Eine sichere Programmierung, und zwar alle Eingabewerte werden überprüft, das heißt, alle Eingabewerte werden bezüglich Bereichsgrenzen überprüft. Und das ist genau das, was man zum Teil natürlich gemacht hat in C bei Strings und so weiter, dass sie hergehen und sagen, wenn sie einen String bekommen, sie überprüfen die Länge des Strings und wenn der dann beispielsweise über das Feld hinausgeht, über den Puffer, dann kehren sie sofort mit einer Fehlermeldung zurück. Das heißt also, hier ist so, dass das Ganze von der Programmierseite her versucht wird, zu unterbinden, indem man beispielsweise die Eingabewerte auf ihre Bereichsgrenzen, auf die Einhaltung der Bereichsgrenzen überprüft. Dann gibt es zur Übersetzungszeit und da ist so, die klar, sie führen natürlich das auch zur entsprechenden bei der Ausführung hinzu, aber zum Beispiel mit dem, da gibt es dieses Stack Guard Tool. Und zwar ist so, wenn Sie den Adressraum sich anschauen, dann steht hier an der Stelle bei jedem Unterprogrammaufruf wird hier die Rücksprungadresse drin und dann fügt man hier zusätzlich ein Kontrollzeichen ein. Also hier Kontrollzeichen. Und das wird aber generiert. Und das ist so, das ist jetzt nicht so, dass das Kontrollzeichen im Internet abrufbar ist bei den Games, als wenn sie sagen, na ja, das ist so, um Sachen zu umgehen, sondern also das sind Sachen, die vom Compiler dann generiert werden. Und da ist es jetzt so, wenn natürlich hier ein Programm das Ganze überschreibt, versucht hier die Rücksprungadresse zu überschreiben zur Laufzeit und es werden dann hier wird dann überprüft, ist das Kontrollzeichen, stimmt es noch mit dem Kontrollzeichen überein, was ursprünglich dort sein sollte? Und da ist es so, wenn das nicht mehr stimmt, dann klar, dann erkennt man, dass hier irgendwas überschrieben worden ist und man würde entsprechend aufhören beziehungsweise mit der Fehlermeldung zurückkommen. Oder Sie können natürlich hier zum Beispiel Java ist so, Java überprüft Bereichsgrenzen. Und da ist so, das wird automatisch von dem Laufzeitsystem von Java halt gemacht. Und dass man also hier sagt, gut, ich habe hier ein Feld 256 und jetzt schaue ich, ob das passt, ob der Index zwischen 0 und 255 ist oder nicht. Und ist so, dass natürlich hier die Java in der Beziehung sehr viel sicherer ist, als das beispielsweise jetzt von C her ist. Aber natürlich in C können Sie natürlich sehr viel mehr Sachen machen und anstellen, als Sie das mit anderen Programmiersprachen machen können. Was natürlich dann auch wieder interessant ist, wenn Sie Systemprogrammierung machen. Dann noch jetzt für ganz allgemein für Schutzmechanismen, die uns interessieren. Und das eine haben wir ja schon gesagt, naja, wir wollen vermeiden, dass uns was geklaut wird an Daten. Wir wollen vermeiden, dass irgendwie Information modifiziert wird. Wir wollen aber auch die Vertraulichkeit bewahren. Und dann hat man natürlich jetzt so ein Problem. Weil einerseits hat man natürlich hier einen gewollten Datenaustausch. Also hier gewollten Datenaustausch. Dann auch will man hier gemeinsame Nutzung haben. Also hier gemeinsame Nutzung von Informationen. Und auf der anderen Seite will man natürlich jetzt Schutzmechanismen einführen. Und ich kann natürlich hergehen und sagen, jeder läuft in einer komplett eigenen Umgebung und es gibt überhaupt, jeder ist total abgeschottet, aber er kann nicht aufs Internet zugreifen, er kann nicht keine Daten mit jemand anders gemeinsam nutzen, sondern wenn er die nutzen will, kriegt er das vielleicht auf ein Blatt Papier und tippt es wieder ein. Und das bedeutet, wenn ich das beides mir anschaue, ich brauche ein flexibles Schutzkonzept. Und da wäre jetzt so die Frage, was sind denn so die Anforderungen an mein flexibles Schutzkonzept? Und das sind hier ein paar so wichtige Punkte, die hier relevant sind. Und zwar alle Objekte vom System müssen eindeutig und fälschungssicher identifiziert werden. Und da geht es einerseits um die Objekte, die verwendet werden. Das heißt also hier dann natürlich Dateien und auch andere Objekte wie also Geräte und so weiter oder auch Kamera. Und auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die entsprechenden Personen oder Softwaresysteme, die bestimmte Sachen hier nutzen. Und gerade wenn Sie mit E-Commerce sich anschauen, Sie wollen ja die Zurechenbarkeit. Wenn jemand den Dienst genutzt hat, dem wollen Sie ja eine Rechnung stellen. Und wenn sich der jetzt weigert und sagt, ich habe aber das nicht benutzt, dann wollen Sie ihm ja beweisen können, dass er das trotzdem genutzt hat. Und das heißt also, ich habe hier jetzt schon so die Problematik, auf der einen Seite will ich das eindeutig zuordnen können, auf der anderen Seite will ich natürlich möglichst viel Privacy haben. Und das heißt, ich habe hier so eine Problematik, mehr Privacy, dann wird unter Umständen die Person stärker ausgeblendet und damit ist es weniger nachweisbar. Auf der anderen Seite den Verkäufer, der dann entsprechend halt nachweisen will, dass der wirklich den Dienst halt genutzt hat. Die externen Benutzer eindeutig fälschungssicher identifiziert werden. Klar, das Ganze geht mit Zuordnung zum Benutzerprozess. Also hier Zuordnung Benutzerprozess, weil es ist ja immer so, wer identifiziert wird, ist beispielsweise der Nutzer, aber dem Benutzerprozess wird dann sozusagen die ID des Nutzers zugeordnet. Dann habe ich die entsprechende Objektverwaltung. Der Zugriff soll nur über die Objektverwaltung stattfinden. Wenn wir danach sehen, es gibt sozusagen einen Schutzmonitor und der sitzt im Betriebssystem drin und der Zugriff auf die Objekte soll nur über diesen Schutzmonitor stattfinden. Dann natürlich nur die entsprechenden Rechte und hier gilt das Prinzip der minimalen Rechte. Und zwar halt, was benötigt man momentan? Und wenn man jetzt halt sozusagen das von der Internetseite her sich anschaut, unnötige Ports werden geschlossen. Und da war ja so die Situation am Anfang, und ich weiß jetzt nicht mehr, welche Windows-Version das war, aber wo halt von Microsoft die Richtung halt stärker in Internetumgebungen ging, da hat man gesagt, naja, man tut dem Nutzer was Gutes, er braucht sich nicht mehr drum kümmern, sondern das geht alles automatisch und dann haben sie halt alle Ports so aufgemacht, die es halt gibt und damit war natürlich jedes System für jegliche Angriffe von außen offen. Der Nutzer hat von Menge von Ports noch nie was gehört, aber die waren trotzdem alle offen. Und erst so in der nächsten Iteration hat man dann das Umgekehrte gemacht. Man hat alles zugemacht und hat dann sozusagen gesagt, okay, wenn du das brauchst, dann machen wir das auf. Wenn du das brauchst, machen wir das auf. Das heißt also, man hat so peu à peu, je nach Bedarf, hat man dann die entsprechenden Ports aber aufgemacht. Aber das Ganze bezieht sich natürlich auch auf Rechte, beispielsweise auf Dateien, auf Rechte bezüglich anderer Geräte, aber auch auf Rechte von Kameras. Und das ist ja auch das, was Sie beispielsweise, wenn Sie hier eine Kamera drin haben, das macht ja jetzt keinen Sinn zu sagen, ja, die Kamera läuft mit und obwohl ich sie nie eingeschaltet habe und irgendein anderer, Ihr Chef oder so weiter, überwacht sie dann und sagt, naja, was macht denn mein Mitarbeiter jetzt so gerade und hat damit die Möglichkeit, hier so ein illegales Überwachungssystem halt mitlaufen zu lassen. Die von der NSA sind wir sehr gewöhnt. Das heißt, da ist nicht was Außergewöhnliches. Gut, wichtig auch, Schutzmechanismen ohne großen Aufwand überprüfen, am besten einheitlich. Also hier am besten ein einheitliches Schutzkonzept. Und es sollte nicht so sein, dass man also für sowas hat man jenes Schutzkonzept, für ein anderes hat man anderes. Und das ist ja dann auch wieder für den Nutzer nicht mehr so durchblickbar. Weil das Ganze von den Erfahrungen jetzt hat ja gezeigt, ob das jetzt Google oder Facebook oder sonst was ist, es werden Möglichkeiten angeboten, seine Umgebung einzurichten bezüglich Privacy, aber viele Leute nutzen es halt gar nicht, weil sie sich oft gar nichts vorstellen können drunter, was sie da einstellen. Und das ist halt zum Teil ein bisschen undurchsichtig. Oder ist es so eine Menge, was sie da ankreuzen sollen, dass sie gar nicht mehr wissen, auf was sich alles bezieht. Das heißt also hier, und das ist natürlich sehr schwierig, wenn sie sagen, wenn Sie jetzt halt in einer Umgebung für Dateien habe ich dieses Schutzkonzept, für Geräte habe ich dieses Schutzkonzept, für Netzzugriff habe ich ein anderes und ich muss also jetzt für jede Art muss ich mein Schutzbedürfnis einstellen. Dann macht es natürlich keiner, weil ja jeder sagt, das ist ihm zu viel Aufwand. Auf der anderen Seite, wenn es auch für alles separat ist, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass hier Fehler drin sind und deshalb, weil einfach das Ganze komplexer wird. Und dieses einheitliche Schutzkonzept kann man sagen, immer Schutzkern des Betriebssystems und zwar im Kern, der sowieso geschützt ist. Und wir können uns noch ein paar Sachen hier anschauen. So die Ebenen von dem Schutz, die hier auch eine Rolle spielen. Da gibt es ja so den Maschinenschutz, die Kontrolle des physischen Zugangs. Und wenn Sie mal drüben am LAZ drüber schauen, dann sehen Sie ja ganz oben die Brücke. Und das ist der Zugang zum Hochleistungsrechner. Das heißt, alle, die zu einem Rechner da gehen wollen, müssen über diese Brücke gehen. Und alle anderen Türen sind abgeschlossen. Also es gibt noch unten ja Türen, weil irgendwo haben sie ihre Rechner ursprünglich auch reingebracht. Und dann gibt es natürlich auch noch spezielle Emergency-Türen, müssen sie ja drin haben, wegen Feuer etc., wenn Leute sich drin befinden, sondern sie müssen da entsprechend viele Türen da haben. Aber die Türen sind alle nicht von außen zugänglich. Und der Zugang ist nur über diese Brücke. Und da sitzt am Eingang der Brücke sitzt dann ein oder zwei Personen. An den Personen müssen sie dann vorbei. Und das bedeutet also, sie haben hier so eine Kontrolle des physischen Zugangs zum Rechner. Das ist eine Möglichkeit, nämlich das zu kontrollieren oder auch, was man auch machen könnte in dem Zusammenhang bei Maschinenschutz, der Rechner ruft zurück. Und zwar auf hinterlegter Nummer. Also Sie haben hier so, dass Sie als Nutzer äußern Sie Ihren Wunsch dem System. Sie senden den Request und dann ist aber so, dass vordefiniert festliegt, wo Sie erreichbar sind, wie Sie erreichbar sind, wie Sie Ihren Rechner anschließen wollen. Das heißt also, vom System aus kommt er an Sie heran und es kann nicht jemand anders unter Ihrem Namen hier entsprechend auch an das System rankommen. Die andere Sache, Zugangskontrolle, das ist natürlich hier so, Sie können hier mit Passwörtern arbeiten. Sie können hier mit Biometrie arbeiten. Das heißt also hier mit Daumendruck. Sie können hier mit der Iris, also mit Ihrem Auge arbeiten. Das heißt also man versucht hier die Identität durch spezielle Eigenschaften des Nutzers zu gewährleisten, indem man also diese speziellen Eigenschaften des Nutzers überprüft und wenn die halt nicht gewährleistet sind, dann entsprechend ist halt kein Zugang möglich. Das ist hier die Zugangskontrolle, also wie Sie es vom Login her kennen. Und dann haben Sie natürlich die Berechtigungskontrolle. Da geht es darum, was darf ich machen? Also hier, was darf mit Objekten gemacht werden. Und da ist es ja so, dass Sie hier schon drin sind im System. Hier ist es so, das ist der Zugang in das System rein. Hier ist es so, was darf ich hier möglicherweise machen? Und typischerweise ist es ja so, wenn Sie beispielsweise übers Netz einen Request schicken, dann haben Sie ja zwei Ebenen. Das eine mit Zugang, dann Berechtigung, auch wenn Sie dann nicht ein Login haben. Aber mit der Zugangskontrolle geht es darum, wer ist diese Person, die diesen Request stellt. Und dann wird überprüft, darf die Person überhaupt das machen. Und das heißt also, Sie haben so einen Zwei-Ebenen-Ansatz. Und Systemschutz, Integrität der Schutzmechanismen, darunter versteht man keine Umgehung, also Umgehung der Schutzmechanismen. Und deshalb würde bedeuten, was ich vorher gesagt habe, das würde alles über den Schutzkern bzw. über den Schutzmonitor im Betriebssystemkern ablaufen. So, gut. Und das soll natürlich heißen, ich kann weder mit Hardwareänderungen noch mit Softwareänderungen diese Schutzmechanismen halt umgehen. Gut, jetzt hören wir auf hier. Also wenn Sie das Skript angeschaut haben, kann sein oder sehr wahrscheinlich sogar, dass man in der letzten Woche, in der letzten Vorlesungswoche, dass die Stunden ausfallen, weil wir nämlich dann durch sind und ich würde jetzt nicht mehr künstlich irgendwie zusätzliche Inhalte machen, sondern das können Sie dann für Prüfungsvorbereitung halt nutzen. Und so wie es momentan ausschaut, wird man dann sicherlich nächste Woche, weil es sind ja noch diese Woche, nächste und übernächste Woche ist ja noch Vorlesungswoche. Und so wie es momentan ausschaut, ist so, dass wir dann entsprechend die letzte Woche ausfallen lassen würden. Nicht, weil ich schon in den Urlaub gehen will, sondern weil wir mit dem Stoff fertig sind. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche. Wiederschauen.